Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Willkommen zu unserem großen Insider-Gespräch an diesem Dienstagnachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Auch heute wieder an meiner Seite unser UE24-Redakteur aus dem Newsroom, Richard Schmidt. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo.
Auch heute wieder für dich ein äußerst intensiver Tag, vor allem wenn wir in die Steiermark blicken. Nun ist es fix. Mario Kunesek hat es tatsächlich geschafft und wird blauer Landeshauptmann werden im grünen Herzen Österreichs. Er hat heute sein Team vorgestellt. Wie ist es aufgestellt?
Genau, also prinzipiell ist es so, dass Mario Kunesek der erste blaue Landeshauptmann der Steiermark ist, der zweite blaue Landeshauptmann überhaupt, beziehungsweise der dritte, wenn man jetzt den Herrn Dörfler noch mitzählt, aber sage ich, der zweite wirklich FPÖ-Landeshauptmann. Und Ende letzte Woche hat es ja noch geheißen, naja, die Aufteilung wird 4-3 sein, also 4 Landesräte für die FPÖ und 3 für die ÖVP. Dann ist es Drexler in letzter Sekunde noch gelungen, dass er ein 4-4 aushandelt, also dass es bei 8 Posten in der Landesregierung bleibt und dass diese 50-50 aufgeteilt werden. Damit hat natürlich Drexler gehofft, dass er das Regierungsprogramm, das doch sehr viel blaue Kernthemen behandelt und auch sehr viele blaue Punkte hat, also eine sehr blaue Handschrift trägt, hat er natürlich versucht, dass er so seine Parteileute noch irgendwie besänftigen kann, damit er im Amt bleibt. Er wollte ja unbedingt weiter regieren. Es war aber alles vergebens, denn gestern Abend, wir wissen es, ist dann Drexler zurückgetreten. Manuela Kohm, die bisherige Landtagspräsidentin, hat übernommen und sie führt jetzt die ÖVP in die neue Landesregierung, die eben 50-50 aufgeteilt ist, also 4 Posten für die FPÖ, 4 für die ÖVP. Bei der FPÖ wenig verwunderlich ist Mario Kunesek an der Spitze, er wird Landeshauptmann. Dann Bildungslandesrat wird Stefan Herrmann, der war bisher Vizeklubchef in der Steiermark. Hannes Ammesbauer, den man ja aus dem Nationalrat kennt, der bisher immer Abgeordneter war, der wechselt jetzt nach Graz, wird eben Asyllandesrat. Und dann noch ein eher unbekannterer Name, Claudia Holzer, die einzige Frau im FPÖ-Regierungsteam. Sie kommt aus der Privatwirtschaft, war, glaube ich, als Juristin tätig und wird künftig jetzt in dieser Landesregierung Infrastrukturlandesrätin. Auf Seiten der ÖVP gibt es bis auf die große Änderung, dass eben Christopher Drexler nicht mehr Teil der Landesregierung ist, sondern eben Manuela Kohm übernommen hat, die jetzt Vize-Landeshauptmann wird, gibt es nicht viele Änderungen, weil Wirtschaftslandesrätin bleibt zum Beispiel Barbara Eibinger-Miedl, Agrarlandesrätin bleibt Simone Schmidbauer und Gesundheitslandesrat bleibt Karl-Heinz Kornhäusl. Wobei es bei Kornhäusl natürlich doppelt interessant ist, weil heute wurde bestätigt, dass das Leitspital Lietzen gestoppt wird, dass das Regierungsprogramm vorsieht, dass man hier einen Stopp des Baus und der Planung vollzieht und eben einen Plan B ausloten möchte. Und Karl-Heinz Kornhäusl war es ja in der letzten Regierung als Gesundheitslandesrat, der dieses Projekt vorangetrieben hat. Jetzt in der neuen Regierung muss er dieses Projekt wieder stoppen, von dem her ganz interessant.
Also hat tatsächlich die FPÖ fast ihr komplettes Wahlprogramm da reinbringen können, oder?
Naja, das war der große Kritikpunkt und deswegen hat ja auch der Sessel von Herrn Drexler so stark gewackelt, bis dass er dann endgültig umgefallen ist, weil eben viele gemeint haben, dass es ein Steuerung C, Steuerung V, ein Rein- und Rauskopieren aus dem blauen Wahlprogramm in das neue Regierungsprogramm war. Im Endeffekt ist es nicht ganz so, also die ÖVP hat schon auch eigene Punkte eingebracht und das hat man heute auch in der Pressekonferenz, wo die Regierung vorgestellt war, wurde auf Seiten von der ÖVP in Form von Manuela Kohm versucht klarzustellen und zu sagen, naja, natürlich gibt es Passagen, wo eine sehr blaue Handschrift ist, aber es gibt auch viele Passagen, wo eine schwarze Handschrift ist. Also man hat auch eigene Punkte eingebracht. Aber die großen Punkte, die jetzt auch vor allem medial kolportiert wurden, jetzt liegt ja das offizielle Programm vor, aber in den letzten Tagen ist ja schon einiges durchgesickert. Die großen Punkte sind schon sehr freiheitlich, wie zum Beispiel ein Genderverbot im öffentlichen Dienst, ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst. Oder zum Beispiel ein Corona-Fonds, der eingerichtet werden soll, eben für Menschen, die einen Impfschaden erlitten haben oder dergleichen, ähnlich wie in Niederösterreich. Also das sind natürlich alles freiheitliche Punkte, die da eingebracht wurden. Aber es gibt natürlich auch auf ÖVP-Seiten einige Erfolge, wobei die FPÖ dann natürlich auch nichts dagegen hat, wie zum Beispiel beim Infrastrukturausbau, auf den man sich einigen konnte. Also dass die Straßen saniert und ausgebaut werden, aber auch der öffentliche Verkehr. Also das sind Punkte, glaube ich, wo beide das als Gewinn verkaufen können. Also es ist nicht nur ein blaues Regierungsprogramm, es gibt auch Punkte von der ÖVP, aber es ist natürlich schon so, dass die Freiheitlichen da viele Punkte für sich gewinnen konnten.
Blicken wir zur ÖVP. Manuela Kohm wird also Landeshauptmann Stellvertreterin. Christopher Drexler wurde ja geputscht in den letzten Tagen vom Wirtschaftsbund, hauptsächlich in der Steiermark. Deswegen hat der Wirtschaftsbund jetzt auch Manuela Kohm hier aufgestellt. Was können wir von ihr erwarten? Kann sie der ÖVP tatsächlich eine neue und bessere Handschrift geben, als Drexler es getan hätte?
Naja, das bleibt im Endeffekt abzuwarten, aber Manuela Kohm ist schon, glaube ich, relativ auch in nicht nur jetzt im Wirtschaftsflügel, der ja sie installiert hat jetzt sozusagen statt Drexler, sondern auch generell in der ÖVP eigentlich ziemlich anerkannt. Man macht ja auch nicht eine Person zum Landtagspräsidenten oder in dem Fall zur Landtagspräsidentin, wenn sie jetzt irgendwie überall anecken würde und überall Streit suchen würde und überall irgendwie auf Konfrontation gingen würde. Also sie ist schon auch ein bisschen auf Konsens bemüht, hat auch einen Humor, das hat man beim Auftakt der Steiermark ÖVP zum Wahlkampf gesehen, wo sie sozusagen für Christopher Drexler die Menge eingepeitscht hat. Da hat sie auch bewiesen, dass sie Humor hat. Von dem her glaube ich schon, dass die ÖVP Steiermark mit ihr eine gute Zukunft haben könnte, wobei natürlich im Hintergrund schon, was man so hört, daran gearbeitet wird, dass dann langfristig Karl-Heinz Kornhäusl übernehmen sollte. Er war ja zuvor schon im Gespräch, dass er da jetzt statt Drexler einspringen könnte. Von dem her wird da im Hintergrund schon an die Zukunft gedacht.
Also könnte es sein, dass hier im Hintergrund Kornhäusl dann auch schon am Sessel von Kohm sägt, weil Kornhäusl ist ja auch in der Landesregierung, oder?
Naja,
ist das der Plan B? Das ist ja quasi jetzt eingeschuldet und dann wird sie gleich wieder geputscht.
Also das könnte sein, aber ich glaube nicht, dass das jetzt unmittelbar geschieht. Also es wird jetzt, sollte schon einmal ein bisschen Ruhe einkehren. Es wird natürlich noch Nachwehen geben. Und dann, wenn sich natürlich ein Fenster öffnet, könnte ich mir schon vorstellen, wenn jetzt vielleicht Frau Kohm in irgendein Fettnäpfchen tritt oder so, dann wird natürlich Karl-Heinz Kornhäusl dort seine Chance wittern und versuchen, dass er da vielleicht das Ganze übernimmt. Aber grundsätzlich ist man jetzt in der ÖVP sicher mal daran bedacht, dass man Ruhe einkehren lässt, weil jetzt die letzten Tage wirklich sehr hektisch waren und auch das Bild der ÖVP sicher kein gutes war, das nach außen abgegeben wurde, dass man da so gestritten hat und irgendwie der wollte weitermachen, die anderen wollten nicht, dass er weitermacht, dann ist er abgesägt worden, dann musste er gehen. Also jetzt ist man sicher einmal daran interessiert, dass man Ruhe einkehren lässt. Aber auf lange Sicht wird sicher Karl-Heinz Kornhäusl noch ein Name, der uns in diesem Zusammenhang beschäftigen wird.
Kommen wir zur FPÖ. Mario Kunesek hat es tatsächlich geschafft. Er war ja der absolute Wahlsieger mit seinen Freiheitlichen in der Steiermark. Jetzt hat er den Landeshauptmannsessel für sich beansprucht. Wie wird er in der Bevölkerung wahrgenommen? Wie vermutest du, wird er in den nächsten Jahren als Landeshauptmann auftreten? Wird er hier mit eiserner Hand herrschen?
Naja, also eine eiserne Hand wird es, glaube ich, nicht. Und Mario Kunesek ist ja auch, das haben ja auch sämtliche Beteiligte in der ÖVP, generell in der Steiermark gesagt, weil es ja immer da die Frage war, naja, koaliert man mit der FPÖ oder nicht? Und die ÖVP hat gesagt, naja, Mario Kunesek ist ja nicht Herbert Kickl. Und auch die SPÖ hat sogar gesagt, naja, wir könnten schon mit Mario Kunesek koalieren. Also zwischen Kunesek und Kickl ist ein großer Unterschied. Das merkt man alleine schon an den Wahlgeschenken, wenn man sich an den Wahlkampf in der Steiermark zurückerinnert. Da hat es ja von Kunesek immer das als Wahlgeschenk einen Kunibär gegeben, so ein kleines Stofftier. Also von dem her wird er sicher nicht mit eiserner Hand herrschen. Aber es könnte durchaus sein, dass noch Unruhe einkehrt in die ganze Regierung, sollte nämlich jetzt, weil ja doch einige Ermittlungen laufen zu dem Finanzskandal, der im Wahlkampf ein bisschen untergegangen ist, der ja die FPÖ, also die Grazer FPÖ, der mittlerweile auch die Landes-FPÖ erfasst hat, wo ja auch Kunesek mittlerweile gegen Kunesek ermittelt wird. Falls da noch irgendwas rauskommt, falls da die Ermittler noch irgendwas finden, falls da Anklage erhoben wird, die Beteiligten streiten natürlich alles ab, aber das könnte natürlich noch sein, dass da vielleicht in ein, zwei Jahren neue Erkenntnisse an den Tag kamen oder eben Anklage erhoben wird und dann könnte es vielleicht eng werden für Kunesek, wobei ich jetzt momentan nicht davon ausgehe, weil er ja doch noch eine gewisse Distanz hat zu dem Finanzskandal, wobei der Verdacht im Raum steht, dass er vielleicht mit Parteiengeldern sein Haus mitfinanziert haben soll, aber das ist noch alles sehr, sehr lose, also da ist noch nichts Konkretes, er bestreitet das auch ab, aber das könnte in ein, zwei, drei Jahren vielleicht noch interessant werden.
Ja, die steirische Wahl ist geschlagen, die Regierung hat sich formiert. Blauer Landeshauptmann in der Steiermark, Mario Kunesek, ihm zur Seite gestellt von der ÖVP jetzt. Kohm als Landesvize, welche Auswirkungen wird das Ergebnis in der Steiermark und jetzt die blau-schwarze Landesregierung auf den Bund haben?
Naja, also der FPÖ-Chef Herbert Kickl hat ja das sofort instrumentalisiert, diesen sozusagen schnellen Verhandlungserfolg. Es waren ja jetzt kaum 2 Wochen seit dem Start der Verhandlungen, wo man jetzt sagt, man ist fertig und morgen in der konstituierenden Landtagssitzung soll ja dann die Regierung schon gewählt werden. Und dann am Donnerstag soll ja dann Kunasek bereits von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden. Das heißt, zwischen Wahl und Angelobung ist dann nicht einmal ein Monat vergangen. Und FPÖ-Chef Herbert Kickl versucht das jetzt natürlich politisch für sich zu nutzen, hat heute schon gemeint, naja, da sieht man einmal, wie schnell es mit der FPÖ gehen kann, wie schnell es auch gehen kann, wenn FPÖ und ÖVP miteinander verhandeln, im Vergleich eben zu dem, was gerade im Bund geschieht mit ÖVP, SPÖ und NEOS. Wobei natürlich dieser Vergleich immer etwas schwierig ist, weil es doch einen sehr großen Unterschied macht, ob ich eine Landesregierung ausverhandle oder ob ich eine Bundesregierung ausverhandle. Karl Nehammer, der ja für die ÖVP verhandelt als ÖVP-Chef, wird ja nicht müde zu betonen, dass er immer sagt, naja, man ist ja noch im Zeitplan von Türkis-Grün, die ja dann nach 100 Tagen angelobt wurden, 100 Tage nach der Wahl. Wobei Türkis-Grün war jetzt natürlich auch nicht das Schnellste. Also es gibt Beispiele, wo es schneller gegangen ist. Unter anderem zum Beispiel 2017 mit Schwarz-Blau. Da ist man meines Wissens, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, am 15. Dezember fertig geworden und hatte eine Einigung. Also jetzt ist es natürlich die Frage, wie es dann Anfang Jänner weitergeht, weil spätestens Anfang Jänner sollte es dann schon eine Entscheidung geben. Und das hört man auch aus den Reihen der Verhandler, dass man sagt, naja, wenn nach 6. Jänner keine Einigung da ist, dann wird die Ampel platzen. Bis dorthin muss es also stehen, bis dorthin ist das Ultimatum. Und dann wird man es wissen. Heute ist sozusagen eine kleine Vorentscheidung. Weil heute trifft sich ja die Steuerungsgruppe, wo dann geschaut wird, ob die Differenzen, die in den Untergruppen, die jetzt fertig getagt haben, ob die Differenzen, die da noch bestehen geblieben sind, ob die lösbar sind, ob man sich da irgendwie einigen kann oder nicht. Das heißt, im Worst-Case-Szenario könnte sogar heute noch die Ampel platzen. Davon gehe ich aber nicht aus, weil ÖVP-Chef Karl Nehammer, SPÖ-Chef Andreas Babler wirklich ein sehr großes Interesse daran haben, dass diese Ampelkoalition funktionieren wird, eben weil ihre eigenen politischen Schicksale direkt davon abhängen, weil wenn die Ampel scheitert, dann ist es, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass dann Karl Nehammer und Andreas Babler wahrscheinlich sehr schnell Geschichte sein werden.
Mhm. Interessant jetzt auch, durchgedrungen auch bei uns auf Ö24-Themen, das Finanzresort. Das könnte überraschend zur SPÖ wandern, war in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, immer schwarz bzw. türkis besetzt. Wie könnte denn das der SPÖ gelingen, dass es auf einmal rot wird?
Naja, also das Finanzministerium ist sowieso einer der Knackpunkte, weil es ja auch das Thema, das dahinter liegt, nämlich Budget und teilweise auch Wirtschaft bzw. Teuerung, das sind die Knackpunkte in den Verhandlungen und dementsprechend ist dieses Ressort auch unheimlich wichtig, wobei es natürlich immer ein Schlüsselressort ist, also das Finanzministerium ist immer begehrt. Und da am Anfang, wie die Verhandlungen gestartet sind, hat es ja noch geheißen, wo man dann auch eine Budgetgruppe eingerichtet hat, eine unabhängige Expertengruppe für das Budget, die eben die Verhandlungen unterstützen soll. Und da hat sich eher angedeutet, dass man das Finanzressort vielleicht mit einem unabhängigen Experten besetzt, wie zum Beispiel WIFO-Chef Gabriel Felbermayr oder Fiskalratschef Christoph Badelt wurden da immer genannt. Dann haben die NEOS den ersten Vorstoß gewagt und haben gesagt, naja, eigentlich müsste das Finanzministerium pink geführt werden, weil wir die Einzigen sind, die wirklich sparen können, so auf die Art. Das hat für Riesenaufregung gesorgt, für Riesenwirbel. Jetzt ist es mittlerweile schon so, dass man nicht mehr sagt, naja, okay, wir wollen es unabhängig besetzen, sondern wir würden schon gern einen von den unsrigen dort installieren. Dass es die NEOS bekommen werden, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil sie doch eben der Juniorpartner von den rein sind. Jetzt haben eben die SPÖ auch angemeldet, dass sie das Finanzressort haben möchten, in Form von der SPÖ Oberösterreich, wo der Interimschef jetzt Alois Stöger gemeint hat, die ÖVP hatte ihre Chance, sie können es anscheinend nicht. Jetzt müsste eigentlich von der SPÖ jemand mal übernehmen, das Finanzministerium das Budget konsolidieren. Also es ist ein heiß umkämpftes Ministerium, eigentlich so wie immer, weil es doch ein Schlüsselressort ist. Ich glaube aber, am Ende wird es entweder unabhängig besetzt werden oder es fällt an die ÖVP, sofern überhaupt diese Verhandlungen zu einem Ergebnis kommen.
Das hoffen wir doch und vor allem auch im Sinne der Wählerinnen und Wähler, denn einen erneuten Wahlkampf, glaube ich, wünscht sich derzeit niemand hier bei uns in Österreich. Wir blicken gleich noch weiter auf die große Politik und was da noch alles vor Weihnachten ansteht. Jetzt eine kurze Werbeunterbrechung, dann sind wir gleich wieder bei Ihnen. Bleiben Sie dran.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Willkommen zurück zu unserem Insider-Gespräch. Nach wie vor bei uns im Studio Richard Schmidt aus dem OE24 Newsroom. Und Richard, man sagt ja immer, beim Geld hört sich der Spaß auf. So hat man auch das Gefühl, derzeit bei den Koalitionsverhandlungen, ich glaube in Österreich jetzt nicht so ein Budgetloch und Budgetdefizit hätte, wäre man schon deutlich weiter. Heute sind die Steuerungsgruppen dann von ÖVP, SPÖ und NEOS und da geht es natürlich auch ums Liebegeld. Wo hapert es denn da besonders?
Ja, beim Geld hapert es eigentlich überall. Also es ist überhaupt kein Geld mehr in der Staatskasse, hat man so das Gefühl. Jetzt hat gestern dann eben das Finanzministerium die offiziellen Budgetkonsolidierungszahlen bekannt gegeben. Das war ja sowieso ein Problem, weil ja die ganzen Untergruppen alle verhandelt haben, aber gar nicht gewusst haben, wie viel Geld muss man jetzt eigentlich wirklich sparen und wie viel Geld kann man ausgeben. Das heißt, man hat irgendwelche Projekte oder Einigungen, die man vielleicht in den Untergruppen getroffen hat, gar nicht schauen können, ob man die überhaupt finanzieren kann oder nicht. Die Untergruppen haben jetzt fertig getagt und erst danach sind vom Finanzministerium die konkreten Zahlen gekommen. Im Finanzministerium hat man damit argumentiert, dass man noch aus Zahlen von Brüssel gewartet hat, dass man die noch eben mit einrechnen musste. Jetzt hat man die konkreten Zahlen, wobei konkret natürlich auch wieder weit gefasst ist, weil es ist eine Spanne eigentlich, die angegeben wurde, nämlich zwischen 18 und 24 Milliarden Euro müssten gespart werden von der nächsten Regierung. Und das hängt jetzt ganz entscheidend davon ab, wie man das Ganze angeht. Und da sind sich SPÖ auf der einen Seite und ÖVP und NEOS auf der anderen Seite nicht einig, weil die SPÖ, das ist ja mittlerweile bekannt, will ja bewusst ein EU-Defizitverfahren in Kauf nehmen. Ein EU-Defizitverfahren gibt es eben, wenn man mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts Neuverschuldung macht. Die SPÖ will das bewusst in Kauf nehmen, hat den Vorteil, dass man nicht so einen unmittelbaren Spardruck hat. Weil wenn man jetzt ein EU-Defizitverfahren umgehen möchte, müsste man nächstes Jahr bereits 6,3 Milliarden Euro einsparen. Das ist ein Haufen Geld, das heißt, da würden sich keine neuen Projekte irgendwie ausgehen. Da müsste man irgendwie schauen, dass man überhaupt einmal die 6,3 Milliarden Euro zusammenbekommt. Da können wir nachher auch noch darüber reden, was da für Sparmaßnahmen drohen. Der Weg von der SPÖ hätte den Vorteil, dass man im nächsten Jahr unter Anführungszeichen nur 4,2 Milliarden Euro sparen müsste. Das heißt, man hätte ein bisschen weniger Spardruck am Anfang. Zum Ende hin müsste man ein bisschen mehr sparen. Das heißt, es haben sicher beide Wege, die jetzt realistisch sind, die man einschlagen kann, Vor- und Nachteile. Und da ist eben die Frage, ob sich heute die Steuerungsgruppe eben mit den Chefs der Parteien plus den Chefverhandlern, ob sich da eine Einigung finden lässt. Ich glaube nicht, dass man heute schon in der Frage sich einigt, aber zumindest einmal ausloten, ob man sich annähert oder ob alles noch immer so verharrt und man irgendwie jeder auf der Stelle herumtritt und sich überhaupt nicht annähert.
Wo sind denn konkrete Sparpotenziale vorhanden? Also wo könnte tatsächlich jetzt der Stift angesetzt werden? Wir erinnern uns noch an den Wahlkampf. Er wurde groß getönt, es wird keine Steuererhöhungen geben, aber ohne wird es dann wahrscheinlich auch nicht gehen.
Das ist auch mittlerweile das, was die Wirtschaftsforscher und die Experten meinen, dass es einfach einen Mix aus Maßnahmen braucht und dass auch steuerlich, auf steuerlicher Seite etwas getan werden müsste. Nicht unbedingt jetzt neue Steuern, das hat ja Karl Nehammer ausgeschlossen, auch Beate Meinl-Reisinger hat das ausgeschlossen, aber dass man zumindest bestehende Steuern erhöhen könnte, wie zum Beispiel die Grundsteuer. Das ist ja sowieso eine, die immer wieder jetzt genannt wird, weil es für die SPÖ ein kleiner Erfolg wäre, weil es eine Art Vermögenssteuer ist. ÖVP und NEOS könnten argumentieren, naja, wir haben eine echte Vermögenssteuer verhindert sozusagen und die Grundsteuer, das ist ja nicht etwas, was jetzt nur die SPÖ fordern würde, sondern auch der Gemeindebundpräsident hat ja schon gefordert, dass die Grundsteuer reformiert gehört. Der Finanzminister hat gestern in der Aussendung auch einige Tipps gegeben, wie man sparen könnte. Zum Beispiel, also der neue Finanzminister Gunter Mayer, der hat jetzt übernommen von Magnus Brunner, der hat zum Beispiel den Klimabonus wieder ins Spiel gebracht, hat gemeint, naja, wenn man den streichen würde, wären es 2 Milliarden Euro Einsparung. Wäre aber eine indirekte Steuererhöhung, weil die CO2-Bepreisung dann stehen bleiben würde. Also müsste man dann mehr für zum Beispiel Diesel oder Benzin zahlen, bekäme das aber nicht dann rückvergütet mit dem Klimabonus.
Entschuldigung.
Oder was der Finanzminister Mayer auch gemeint hatte, wäre zum Beispiel die Bildungskarenz, dass man die abschafft. Die steht ja sowieso in Kritik, weil es sozusagen oftmals missbraucht wird, dass man irgendwie die Elternkarenz verlängert oder dass man sozusagen Urlaub nimmt auf die Art. Das ist ein Kritikpunkt, den einerseits die ÖVP schon öfters vorgebracht hat, aber auch zum Beispiel der Think Tank Agenda Austria, der ja auch gemeint hat, dass die Bildungskarenz abgeschafft gehört. Das wären ungefähr 650 Millionen Euro, die man da sparen würde. Und dann ein großer Brocken wäre auch laut Finanzminister, wenn man die Förderquote auf den EU-Durchschnitt senken würde. Das würde laut ihm 3 Milliarden Euro einsparen, ist natürlich immer schwierig dann in der Umsetzung solche Sachen, also dass man bei den Förderungen spart, das hat es ja schon oft geheißen, das hat es vor 5 Jahren im Wahlkampf auch geheißen, von dem her eher schwierig, dass man das umsetzt, aber mit diesen 3 Vorschlägen vom Finanzminister hätte man schon um die 5 bis 6 Milliarden Euro, was man gespart hätte, das wäre schon mal was, aber dann hätte man sozusagen nur die Schulden getilgt und könnte noch nicht irgendwas Neues finanzieren, was ja auch sicher im Sinne der Regierung ist.
Den Klimabonus könnte man auch abschaffen, das ist ja auch so ein Thema. Wie weh tut es, glaubst du, den Grünen, das jetzt mitbekommen, dass eigentlich alles, was sie da jahrelang durchgeboxt haben, mit Schwerstarbeit, jetzt da vielleicht sogar gestrichen wird?
Naja, die Grünen sind ja eh schon mehrfach ausgerückt in Pressekonferenzen und haben ihre großen Projekte verteidigt. Also zum Beispiel den Klimabonus, der eben angesprochene Think Tank Agenda Austria hat ja auch schon eingebracht, dass man vielleicht auch beim Klimaticket etwas machen sollte, weil das Klimaticket ja auch subventioniert wird mit ein paar hundert Millionen Euro. Wobei das Klimaticket ein ziemlich heißes Eisen, glaube ich, wäre, weil doch 300.000 Menschen das mittlerweile nutzen und diese 300.000 Menschen, glaube ich, eher unzufrieden wären, wenn man das jetzt auch abschafft. Aber der Klimabonus auf jeden Fall, das Klimaticket, vielleicht wird schon von manchen Seiten angedacht, dass man da vielleicht auch den Sparstift ansetzt. Das sind natürlich alles grüne Projekte und die versuchen das jetzt mit aller Kraft irgendwie zu retten, eben indem man noch Pressekonferenzen hält oder jetzt zum Beispiel heute hat die Umweltministerin Leonore Gewessler, also noch Umweltministerin Leonore Gewessler, auch gemeint, dass man den Klimaplan, der ja auch in der Regierung Türkis-Grün für einigen Wirbel gesorgt hat, dass man den Klimaplan jetzt noch in diesem Jahr nach Brüssel schicken will. Und dieser Klimaplan ist ja dann auch sozusagen eine mehr oder weniger Vorgabe, wie Österreich in Zukunft CO2 einsparen will. Und das wäre natürlich auch noch im Interesse der Grünen, wenn Sie in der Regierung das noch nach Brüssel schicken können und nicht jetzt eine andere Regierung, die vielleicht den Klimaplan etwas abschwächen würde.
Deine Prognose jetzt noch kurz vorm Weihnachtsfest. Wird es 2024 noch was mit einer Einigung oder werden wir das bis ins Neujahr hineinschleppen?
Also 2024, das halten selbst einige Verhandler oder die meisten Verhandler, glaube ich sogar, für unwahrscheinlich, dass es heuer noch eine Einigung geben wird. Vielleicht wird es so wie bei Türkis-Grün, dass man im 1. Jänner mit der Meldung rausgeht, dass man eine Einigung hat. Das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube, es dauert noch mindestens bis zum 6. Jänner. Und am 6. Jänner, wie vorher schon besprochen, gibt es eben dann dieses Ultimatum. Und dann könnte es aber vielleicht auch schnell gehen. Weil wenn es länger wie jetzt Mitte Jänner dauert, dann wird die Bevölkerung, glaube ich, schon so ungeduldig, dass dann alles am seidenen Faden hängt.
Und man muss ja auch betonen, dass es die Koalition oder die Regierungsverhandler nicht müde werden zu betonen, es gibt keine Weihnachtspause, es wird auch über Weihnachten verhandelt. Wie kann man sich das nicht vorstellen? Gehen dann Nehammer, Babler und Meinl Reisinger zu dritt in die Christmette und verhandeln dort?
Naja, also das weiß ich nicht hundertprozentig genau. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man dann zu dritt irgendwie auch an Heiligabend verhandelt oder bei der Christmette. Aber es ist schon so, dass man dann nach diesen Feiertagen, 24., 25., 26., schon schaut, dass man wieder an den Verhandlungstisch kommt und da weiter an der nächsten Regierung zimmert, weil der Zeitdruck lastet schon auf den Schultern der Verhandler, weil ewig lässt sich die Bevölkerung nicht hinhalten und es gibt ja jetzt schon sehr viele Stimmen, auch innerhalb der Parteien, wie zum Beispiel bei der ÖVP mit dem Industrieflügel oder dem Wirtschaftsflügel, da wo es schon einige Stimmen gibt, naja, die sagen, das dauert zu lange und es kommt nichts heraus und es ist Stillstand und es geht so weiter wie bisher, die dann meinen, naja, da wäre es vielleicht mit der FPÖ doch gescheiter gewesen. Von dem her ist es auch sicher im Interesse der Verhandler, dass man jetzt in den Weihnachtsferien, zumindest an den Nichtfeiertagen, also 27., 28. und so, dass man da weiter verhandelt, dass man wirklich dann Anfang Jänner irgendwann spätestens 6., 7. Jänner mit einer Einigung rausgehen kann, weil sonst wird es wirklich knapp.
Deine Prognose, wenn es jetzt tatsächlich zu einer Einigung kommen könnte, Rechnest du damit, dass diese Ampelkoalition in Österreich dann volle 5 Jahre hält? Weil wir haben jetzt in Deutschland auch ein Beispiel gehabt, wie es eigentlich nicht gehen sollte. Da haben ja die 3 Parteien gestritten bis zum geht nicht mehr. Da hatten wir ja SPÖ, FDP und die Grünen. Es ging dann sogar so weit, dass der FDP-Chef entlassen wurde als Finanzminister und die Koalition ist eben geplatzt. Gestern wurde die Vertrauensfrage gestellt und am 28. Februar wird dann Deutschland neu wählen. Also man hat nicht die Legislaturperiode durchgedient. Erwartest du sowas dann auch in Österreich? Oder kann man sich dann schon so zusammenraufen, dass man 5 Jahre durchdient?
Naja, es gibt sehr, sehr viele, die der Meinung sind, dass das Ganze nicht 5 Jahre halten wird. Auch aus dem Grund, dass man ja jetzt schon einige Streitereien oder sehr viele Streitereien eigentlich mitbekommen hat, die auch öffentlich ausgetragen wurden. Und da ist man noch nicht einmal offiziell im Bund der Koalitionsehe sozusagen. Aber da haben ja auch die Verhandler selbst oder Bundeskanzler Karl Nehammer hat ja auch gemeint, naja, es ist besser, wir streiten jetzt darüber, als dann in der Regierung. Aber ich gehe auch eher nicht davon aus, dass es ganze 5 Jahre hält. Da gibt es zu viel Konfliktpotenzial.
Richard Schmidt, es gibt einiges zu analysieren. Auch morgen wieder hier bei uns im Studio. Dankeschön, dass du bei uns bist. Danke. Wir gehen eine ganz kurze Werbeunterbrechung, sind gleich hier zurück. Bleiben Sie dran.